Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. In der folgenden halben Stunde unterhalten wir Sie wieder mit Beiträgen unserer beliebten Wochenendrubriken. Doch zunächst hören Sie wie gewohnt unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Die zurückliegende Woche stand in Tschechien ganz im Zeichen des Nationalfeiertages, der aus Anlass der Gründung der damaligen Tschechoslowakischen Republik immer am 28. Oktober begangen wird. Am Dienstag haben daher an vielen Orten der Tschechischen Republik die Bürger des Landes der Entstehung der Tschechoslowakei vor 85 Jahren gedacht. Besonders an den Denkmälern des ersten tschechoslowakischen Präsidenten T.G. Masaryk wurden mehrfach Blumen niedergelegt. An der Masaryk-Statue auf der Prager Burg legte auch Staatspräsident Václav Klaus einen Kranz nieder. Am Abend des Staatsfeiertages fand auf der Prager Burg eine feierliche Zeremonie statt, bei der bedeutende tschechische Persönlichkeiten hohe Staatsauszeichnungen aus den Händen des Präsidenten entgegennahmen. Am gleichen Tag identifizierten sich in Bratislava der tschechische Premier Wladimir Spidla und sein slowakischer Amtskollege Mikuláš Zurinda im Namen der tschechischen und der slowakischen Republik mit dem Vermächtnis der ehemaligen Tschechoslowakei und bestätigten, dass mit dem bevorstehenden EU-Beitritt nichts von ihren engen Beziehungen verloren gehen muss. Das war auch das Fazit des zweitägigen offiziellen Besuchs von Spidla in der Donaumetropole. Tags zuvor am Montag haben im Prager Rudolfinum Vertreter der tschechischen Politik und Kultur des jüngst verstorbenen tschechischen Publizisten und Schriftstellers Pavel Tikrit gedacht, der eine führende Persönlichkeit des tschechischen Exils war. Am Pietätsakt nahmen unter anderem Staatspräsident Václav Klaus und sein Vorgänger im Präsidentenamt Václav Havel teil. Am Dienstag erregte ein UNICEF-Bericht in Tschechien die Gemüter. In diesem Bericht beklagt das UN-Kinderhilfswerk UNICEF eine umfangreiche Prostitution von Kindern im tschechisch-deutschen Grenzgebiet. Dort habe sich ein regelrechter Markt entwickelt, wurde von Vertretern der deutschen UNICEF-Sektion auf einer Pressekonferenz in Berlin erklärt. Eine eingehende Prüfung der Vorwürfe der angeblich umfangreichen Kinderprostitution an der deutsch-tschechischen Grenze hat der tschechische Innenminister Stanislav Gross tags darauf verkündet. Gross räumte ein, dass es solche Fälle geben könnte, nachdem Prag diese Vorwürfe zunächst zurückgewiesen hatte. Führende Stadtvertreter aus der Region gaben an, dass es sich hierbei nur um vereinzelte Fälle handeln könne. Die Europäische Kommission hat in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Herbstgutachten über den Stand der Beitrittsvorbereitungen in Tschechien vor allem die sich verschlechternde Lage der öffentlichen Finanzen kritisiert. Insgesamt hätten die 10 neuen EU-Mitglieder jedoch die weltweite Konjunkturkrise mit robustem Wachstum gut überstanden, heißt es in dem Gutachten. Das war die Wochenschau von Radio Prag.
Noch vor weniger als 15 Jahren sind Menschen aus politischen Gründen aus der damaligen Tschechoslowakei geflüchtet. Mittlerweile ist Tschechien selbst zu einem potenziellen Ziel für Flüchtlinge geworden, wenn auch in vergleichsweise kleinem Umfang. 5 Flüchtlingseinrichtungen verwaltet die Republik mit insgesamt etwa 700 Plätzen. Radio Prag hat das älteste und größte davon besucht, Balková in Westböhmen. Im Folgenschauplatz von Gerald Schubert hören Sie einiges über das Leben im Lager und über eine bevorstehende Gesetzesänderung, die für viele der Flüchtlinge eine erhebliche Erleichterung bringen sollte.
Schauplatz.
Der Beginn eines neuen Jahres bedeutet in den meisten Ländern nicht nur, dass um Punkt Mitternacht die Sektkorken knallen. Derselbe Moment ist nämlich in der Regel auch mit einer weitaus trockeneren Materie verbunden, dem Inkrafttreten neuer Gesetze. Nur selten bekommt der einzelne Bürger davon aber tatsächlich etwas mit. Jedenfalls nicht sofort oder nicht bevor er mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. In Tschechien jedoch ändert sich am 1. Januar 2004 gerade für so manche Nicht-Tschechen ein nicht ganz unwesentlicher Punkt. Denn in den Flüchtlingslagern des Landes, da wurden bisher all jene Menschen in engen Zellen untergebracht, deren Identität nicht einwandfrei festgestellt werden konnte. Und das ist bei etwa der Hälfte der Flüchtlinge, die sich in Tschechien melden oder hier aufgegriffen werden, der Fall.
Was sich für Sie nun konkret ändern soll, das erfahren Sie gleich von Major Miroslav Piškule, dem Leiter des westböhmischen Auffanglagers Balková. Zunächst jedoch stellt uns Herr Piškule das Lager Balková ein bisschen näher vor.
Zařízení Balková tedy bylo vybudováno jako jedno z prvních zařízení v České republice.
Balková wurde in Tschechien als eine der ersten dieser Einrichtungen gegründet. Grundlage war damals eine Regierungsanordnung, respektive eine Anregung der Europäischen Union, wo ähnliche Einrichtungen überall existieren. Und Balkova ist auch die größte aller Flüchtlingseinrichtungen, die von der tschechischen Fremdenpolizei betrieben werden.
Etwa 300 Menschen seien derzeit in Balkova untergebracht. Die meisten davon, ca. 200, stammen aus China. Aber auch Vietnamesen, Ukrainer und Bürger zahlreicher anderer Staaten sind hier. Für die Lebensqualität im Lager sind vor allem die sogenannten zwei Regimes ausschlaggebend, in die die Flüchtlinge hier aufgeteilt werden.
Zunächst gibt es hier ein gemäßigtes Regime.
Miroslav Piškule, Leiter des Auffanglagers Balkova.
Dort können sich die Leute untertags in den dafür bestimmten Bereichen weitgehend frei bewegen. Sie haben die Möglichkeit, Kontakte zu anderen Ausländern anzuknüpfen. Es gibt gemeinsame Verpflegung, auf den Gängern sind Fernseher installiert und so weiter. Das strengere Regime, das hat allerdings eher den Charakter einer Unterkunft in Polizeizellen. Es gibt dort in den Zellen ein Waschbecken, eine türkische Toilette und auch die Verpflegung findet eigentlich zur Gänze in den Zellen statt. Und gemäß dem Gesetz gibt es auch mindestens eine Stunde Ausgang pro Tag.
Nicht gerade ein Unterschied, den man vernachlässigen könnte. Nach welchen Kriterien wurden also die Menschen hier bisher in diese zwei Systeme der Unterbringung aufgeteilt, Miroslav Piškule?
Die Bedingungen für eine Unterbringung gemäß dem strengen Regime definiert das Ausländergesetz ganz klar. Hier muss man betonen, dass in diesem Jahr ein neues Gesetz beschlossen wurde, welches am 1. Januar 2004 in Kraft treten wird und durch das sich genau diese Bedingungen ändern werden. Bis jetzt wurde ein Ausländer nämlich auch dann in dem strengeren Regime untergebracht, wenn seine Identität nicht festgestellt werden konnte. Dieser Grund fällt nun weg. Wir leiten daher jetzt bis zum Jahresende die überwiegende Mehrheit derer, die in dem strengeren Regime untergebracht waren, auf das gemäßigte Regime um. Für das strengere Regime bleiben uns nur 36 Plätze. Dort werden dann im Einklang mit dem Gesetz nur solche Ausländer untergebracht, die zum Beispiel aggressiv waren, andere bedroht oder etwas zerstört haben, ständig die Hausordnung brechen und so weiter. Wie gesagt, das wird ab dem neuen Jahr gelten. Derzeit wird eine Projektdokumentation durchgeführt und bis zum Jahresende wird dieses sogenannte strenge Regime im Wesentlichen fast abgeschafft.
A do konce roku bude v podstatě přísný režim téměř zlikvidován.
Vorige Woche hat die tschechische Fremdenpolizei im Flüchtlingslager Balkova zu einer Pressekonferenz geladen. Unser Kollege Lothar Martin war vor Ort und hatte unter anderem auch die Gelegenheit, mit den Flüchtlingen zu sprechen.
I'm from Bangladesh. I'm from Bangladesh, only one person. I'm here.
Ich komme aus Bangladesch. Ich bin der Einzige hier aus Bangladesch. Schon mehr als 3 Monate bin ich hier. Ich kann nicht nach Hause zurück. Ich habe dort politische Probleme. Ich weiß nicht, was aus mir wird. Hier im Lager ist es schon okay, aber manchmal kann ich hier nichts essen. Manchmal bekommen wir Schweinefleisch, aber ich bin Moslem. Ich würde gerne hier bleiben und arbeiten. Dazu würde ich auch Tschechisch lernen, aber ich habe keine Chance. Ich bin hier eingeschlossen. Wenn ich in eine Sprachschule gehen könnte, dann könnte ich Tschechisch lernen, weil ich mich ja Englisch verständigen kann, aber ich habe keine Chance. Ich bin schon so lange hier.
Lothar, du warst vorige Woche auf einer Besichtigung dieses Flüchtlingslagers. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz ein bisschen deine Eindrücke schildern? Wie war das für dich emotional? Auf welche Zustände bist du dort gestoßen? Wie geht's den Menschen dort? Wie ist das organisatorisch?
Naja, zum Erst sind wir da gefahren worden in ein Waldgebiet, ein abgelegenes Waldgebiet, Es war zwar ein schöner Herbsttag, aber dann kommt man dort runter und denkt sich nichts dabei und sagt, das ist ja ganz nett hier gelegen. Aber als man dann Aktionen berichten wollte, merkt man, dass man hier völlig abgeschnitten ist von der Welt, nämlich in einem Funkloch. Wahrscheinlich soll das so sein. Und dieses Gebäude oder diese Gebäude, die dort entstanden sind, das ist übrigens ein ehemaliges, wenn man das vielleicht sagen kann, für deutsche Hörer nicht so verständlich, aber in Tschechien gibt es die Schule in der Natur, also für Kinder, solche Landheime, und das ist eigentlich so eines dieser Landheime dann umfunktioniert und ausgebaut zu diesem Auffanglager. Eigentlich eine schöne Lage, aber wie es dann eigentlich drin aussieht, das hat mich weniger erfreut, denn diese Flüchtlinge werden eigentlich gehalten, doch wie Gefangene, denn sie haben relativ beengte Räumlichkeiten. Und was mich eigentlich so ein bisschen gestört hat, dass diese Flüchtlinge doch, obwohl sie sich dem Gesetz widersprechend hier illegal in Tschechien bewegt haben und dadurch aufgegriffen sind, doch schon wie, ich möchte mal sagen, wie Leute behandelt werden, die weggesperrt werden müssen.
Konntest du irgendwie einen Eindruck davon gewinnen, wie die Leute jetzt nicht die Pressekonferenz organisieren, sondern die Leute, die da tagtäglich arbeiten und mit den Flüchtlingen zu tun haben, diesen Menschen gegenüber eingestellt sind, wie die mit denen arbeiten oder arbeiten wollen?
Ich meine, der Eindruck war nicht der schlechteste, im Gegenteil. Ich habe auch mit einem Wärter gesprochen, gerade weil ich dieses Stimmengebiet, dieses babylonische Durcheinander da voll mitbekommen habe. Inder aus Bangladesch, vor allen Dingen sehr viele Flüchtlinge aus China, was jetzt die Hauptgruppe ist, und auch aus den Staaten der Russischen Föderation. Und der hat mir gesagt, wir versuchen es mit Händen und Füßen. Und ich habe auch gemerkt, dass eigentlich die Flüchtlinge mit den Wärtern scheinbar ganz gut auskommen, dass da zumindest ein Klima herrscht, wo man nicht aufeinander losgeht. Aber ich meine, die Wärter, das ist ihre tagtägliche Arbeit, die müssen das natürlich auch suchen, dass sie an ihrer Arbeit auch Spaß haben. Da habe ich eigentlich nichts gemerkt. Und ich meine auch, das Essen wird den Menschen ausgegeben und sie haben Bekleidung bekommen und können schlafen. Das Notwendigste ist ja getan, alles okay. Aber ich meine, man sollte sie doch etwas menschenwürdiger behandeln, indem dass diese Leute sich vielleicht ein bisschen arbeitsmäßig ein bisschen ausleben können, dass man sehen kann, wer möchte wirklich was leisten oder wer möchte sich hier ein Prinzip nur durchnassauern, wie wir in Deutsch sagen würden. Da wird zu viel über einen Kamm geschert und da macht man sich meiner Meinung nach nicht unbedingt Freunde, wie man diese Leute, ich sag mal, wegsperrt.
Spätestens am 1. Januar aber sollte, wie gesagt, das sogenannte strenge Regime im Flüchtlingslager wegfallen. Wer dann keinen Ausweis hat, um seine Identität nachzuweisen, der wird wenigstens nicht mehr automatisch wie ein Verbrecher behandelt. Langfristig übrigens könnte die Flüchtlingsproblematik in Tschechien eine weitgehend unbeachtete bleiben. Das Land wird nach dem EU-Beitritt am 1. Mai 2004 nur Grenzen zu anderen EU-Staaten haben. Die Senderei Schauplatz hat für Sie Gerald Schubert gestaltet. Weiter geht es nun erstmals an einem Sonntag mit Tschechisch gesagt. Von heute an können Sie, liebe Freunde, stets sonntags Ihre Tschechischkenntnisse erweitern. Diesmal erklären Ihnen Katrin Bock und Jitka Mladková, was sie hinter Aufschriften wie Pozor oder Východ versteckt.
Wenn Sie schon einmal in Tschechien waren, sind Sie Ihnen sicherlich aufgefallen, die vielen Schilder und Aufschriften, die Sie nicht entziffern konnten. Dem wollen wir im heutigen Sprachkurs ein bisschen Abhilfe schaffen und fangen gleich mit einem der häufigsten Hinweisschilder an. Pozor, Achtung, Pozor. Es gibt viele Variationen dieser Warnung, wie zum Beispiel
Pozor pes,
Achtung Hund, oder
Pozor vlak,
Achtung Zug, oder
Pozor schod,
Achtung Stufe. Sollten Sie in einem Bahnhof, Museum oder Ähnlichem den Ausgang suchen, so halten Sie am besten Ausschau nach dem Schild
Východ,
Ausgang,
Východ.
Sollten Sie dagegen den Eingang suchen, so zeigt Ihnen ein Schild mit dem Wort
Vchod,
Eingang,
Vchod,
die richtige Richtung. Also
Východ,
Ausgang, und
Vchod,
Eingang. Sehen Sie an einer Tür ein
Vstup zakázán,
so ist der Eintritt verboten.
Vstup zakázán,
ein
Nouzový východ.
Hingegen zeigt Ihnen den Notausgang.
Nouzový východ.
An Geschäften und Museen sind stets viele Hinweise angebracht. Das Schild
Otevřeno
verrät Ihnen, dass der Laden bzw. das Museum geöffnet ist.
Otevřeno.
Geöffnet.
Otevřeno.
Das Gegenteil lautet
Zavřeno.
Geschlossen.
Zavřeno.
Sehen Sie das Schild
Vstup volný
bzw.
Vstup zdarma.
Sollten Sie sich freuen, denn diese verkünden freien Eintritt.
Vstup volný
bzw.
Vstup zdarma.
Nicht freuen können Sie sich dagegen bei dem immer noch recht häufig vorkommenden Schild
Mimo provoz.
Außer Betrieb.
Mimo provoz.
Und zum Ende unseres Sprachkurses noch der wichtige Hinweis für alle, die mal wohin müssen. Frauen sollten nach den Schildern
Dame.
Damen.
Dame.
Beziehungsweise
Jenny.
Frauen.
Jenny.
Aussicht halten. Männer dagegen nach
Pani.
Herren.
Pani.
Beziehungsweise
Muschi.
Männer.
Muschi.
Zu beachten ist dabei, dass
Obsazeno
besetzt heißt
Obsazeno
und
Volno
frei.
Volno.
Und damit
Konec.
Ende.
Das deutschsprachige Theater in Prag und sein gesellschaftlicher Kontext. Mit diesem Phänomen, besonders mit der Geschichte des sogenannten Neuen Deutschen Theaters, dessen Gebäude heute als die Staatsoper Prag bekannt ist, macht ein neuer Dokumentarfilm des öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehens bekannt. Margita Maurova hat nach der öffentlichen Präsentation des Films in einem Prager Kino einen seiner drei Autoren, den Theaterwissenschaftler Karel Vondrášek, ans Mikrofon gebeten. Dem Dokumentarfilm und dem deutschsprachigen Theater in Prag gilt der heutige Kultursalon. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.
Wir haben gerade eine Dokumentation über das deutschsprachige Theater in Prag gesehen. Sie sind einer der Autoren. Wie wurde die Idee geboren, diesen Dokumentarfilm zu machen?
In einem Gespräch, als wir festgestellt haben, dass wir zu wenig über das deutsche Theater in Prag im Laufe unseres Studiums und auch später erfahren haben und nachdem das Festival von Pavel Kohout ins Leben gerufen wurde und nachdem wir bestimmte Persönlichkeiten unter anderen Umständen kennengelernt haben, haben wir uns interessiert, was eigentlich mit der ganzen Geschichte passiert ist. Und wir dachten damals, es gibt zu wenig Material. Und mit Erstaunen haben wir festgestellt, dass es so viel Material gibt, dass es so mindestens für so ein Dokument reicht. Es reicht viel. Viel mehr als für ein Dokument. Wir haben sehr viel gesammelt. Wir haben festgestellt, dass es noch Leute gibt, die das in Familienarchiven aufbewahrt haben, dass zum Beispiel die Schauspielerin Hanna Frejková etwas von ihrer Mutter Elsbeth Warholz in ihrem Archiv hat, dass in Deutschland bestimmte Leute gibt, die sogar eine Zuschauerin lebt noch, die über 90 Jahre alt ist und so weiter. Also wir haben peu und peu festgestellt, dass es sehr spannend und sehr interessant ist. Wir haben im Übrigen fast 3 Jahre daran gearbeitet. Zu dritt haben wir uns die Aufgaben geteilt und festgestellt, dass es sich lohnt, sowas zu machen. Weil bisher wurde immer, vielleicht nicht bewusst oder nicht absichtlich, klar gemacht, dass die Geschichte des tschechischen Theaters besteht nur aus dem tschechischen Theater. Also, aber es ist viel breiter, viel interessanter, wenn man die ganze Prager Kultur, aber die Kultur, die auf dem Gebiet Böhmens sich im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts entwickelt hat, im ganzen Umfang anschaut und wenn man versucht, es zu festzustellen, was damals in Verhältnissen, in Konflikten und in Einklang, was nicht so oft in diesen Dokumenten hervorgeht, aber es war auch eine große Übereinstimmung, teilweise in Krisensituationen, wo sich die Kulturen begegnet haben und gegenseitig geholfen. Die haben sich auch durch diese ständige Konkurrenz sehr viel geholfen, weil das war ein Konkurrenzkampf, der zugunsten beiden Kulturen ausgefallen ist.
Sie glauben also, dass es hier die Kontakte zwischen diesen beiden Welten gab, dass es keine getrennten Theaterwelten waren?
Sie waren formal getrennt. Oder sie haben versucht, sich abzugrenzen gegenseitig. Aber die Gesellschaft war gemischt, die Kulturen wuchsen nebeneinander. Wir konnten diese Zusammenhänge nicht ganz leugnen. Und wie gesagt, egal welche Absichten die Kulturen begleitet haben. Es ist eine Einheit. Und dass man zu Recht über drei Kulturen spricht. Und es ist nur Ansichtssache, ob man das als getrennte Kultur oder als eine Gesamtheit sieht. Und in diesem Sinne ist das auch ein Beitrag zur weiteren Diskussion, was wir da jetzt präsentieren.
Sie haben von einigen Persönlichkeiten gesprochen. Was für ein interessantes Material stand Ihnen zur Verfügung? Was war am interessantesten?
Das Interessanteste war selbstverständlich das, was wir nicht vorher kannten. Wir wussten, dass zum Beispiel die Elsbeth Warnholz, die Eliška Frejková, ihre Erinnerungen irgendwie auf diese Zeit zwischen den Kriegen geschrieben hat, für das Theaterinstitut damals, dass der Hans Demetz in 11 Teilen, es existiert in der Bibliothek des Theaterinstituts in 11 Teilen, die ganze Geschichte des deutschen Theaters in Prag, geschrieben hat, dass der Walter Taub sich dazu geäußert hat. Aber es gab zum Beispiel Privatarchiven von einer sehr damals populären Schauspielerin, Machaina, ihre Tochter lebt in Deutschland. Dass es Material über den Fritz Falk gibt, weil die Familie in England lebt und so weiter. Man kommt an viele Sachen, über die man glaubte, die existieren nicht mehr. Und das war das Interessanteste, zum Beispiel von diesen Persönlichkeiten.
Welche Zeitspanne haben Sie im Film dargestellt? Haben Sie sich gewisse Grenzen gesetzt?
Wir haben uns ganz bewusst das Ende festgestellt. Das war 1938 nach dem München Abkommen, als das Theater auseinanderging. Aus verschiedenen Gründen, aber es war auch die politische Gründe dabei. Wir wollten ursprünglich uns nur mit der 20-jährigen Geschichte der Ersten Republik beschäftigen. Und da haben wir festgestellt, dass es nicht ohne die Vorgeschichte geht. Aber klar war uns eine Sache. Das, was da nach 38 passiert ist, ist eine ganz neue Geschichte. Das Publikum war anders, die Theaterbedingungen waren anders, das Theater war anders. Also das ist eine ganz neue Geschichte des deutschen Theaters in Prag, die man am Anfang mit dem Bau des neuen deutschen Theaters festlegt, 1888 bis 38, irgendwie eine abgeschlossene Etappe des Theaters, des deutschen Theaters in Prag ist. Für uns. Man kann das auch anders sehen.
Welche Rolle hat Ihrer Meinung nach das deutsche Theater in Prag gespielt im deutschen Kontext im Vergleich zu den Bühnen in Wien, in Berlin? War das eine Provinzbühne oder hatte eine gewisse Bedeutung?
Auf keinen Fall. Das war eine der bedeutenden deutschen Bühnen. So war das von der deutschen Seite auch so angesehen. Das war die Kreuzung zwischen Wien und Berlin. Da auf dieser Trasse gab es ein großes Theater mit vielen interessanten Leuten und es war immer für deutsche Theaterleute sehr interessant, hier zu arbeiten. Deswegen kamen sie immer zurück. Ernst Deutsch, Théla Durieux und viele anderen haben regelmäßig, aber auch der Reinhardt und andere haben hier regelmäßig gastiert oder über längere Zeit gearbeitet. Oder es war für junge Schauspieler ein Sprungbrett in die größere deutsche Theater. Zum Beispiel für diese Elsbeth Warnholz war das ganz klar formuliert von ihrer Lehrerin. Die hat gesagt, keine deutsche Provinz, geh nach Prag. Und da ist das eine gute Ausgangsposition für die große Theater. Also das war in dem Kontext der deutschen Theaterkultur war das eine bedeutende Station.
Das betrifft das Schauspiel, was Sie gerade genannt haben. Wie war es mit der Oper?
Die Oper war glaube ich, in bestimmten Hinsicht noch bedeutender als Schauspiel, weil da Gustav Mahler war hier als Kapellmeister, als Dirigent. Es war der Angelo Neumann hat das so angelegt, dass man hier eine Tradition gegründet hat, die sich in dem europäischen Kontext sehen ließ.
Soweit Karel Vondrášek in einem Gespräch mit Markéta Maurová. Und damit ist nicht nur der Kultursalon, sondern auch die ganze Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberková. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a